vom Fernseher oder kann ich irgendwie vielleicht in meiner Kletterhalle, die gegenüber ist, einfach mich da irgendwie beteiligen? Was ist denn da los? Also woran liegt denn das?
Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich verschiedene Anreize gibt, überhaupt erstmal ins Ehrenamt reinzurutschen. Du hast ja gesagt, bei uns kann man uns ja aus unserer Vergangenheit klar den Sportverein, den Fußballverein vorstellen. Da hast du dann 10, 15, 20 Jahre gespielt und irgendwann zwickt aber das Knie so sehr, dass du deine Amateurkarriere damit 35 beendest. Du bleibst aber in dem Verein engagiert. Das heißt, du wechselst einfach nur das Department und gehst dann zum Beispiel auf die Fläche und mähst den Rasen oder kümmerst du dich irgendwie am Rost um die Versorgung der Fans, genau, und so weiter. Also du hast schon einen Ort, an dem du dich aufgehalten hast für Jahre und an dem du gerne bleiben willst und wo du das Beste beitragen möchtest, dass es den Verein und das, was er genau ausstrahlt, weiterhin hat.
Und das hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern du hast es genau richtig gesagt, es soll etwas anderes, soll es gut gehen, nämlich dem Verein, der Organisation. Mhm. Und das ist so wichtig, dass diese Leute da nicht an der Stelle wegbrechen und sagen, meine aktive Phase ist vorbei, jetzt hau ich ab. Nee, du musst genau an der Stelle auch als Organisation diese Leute halten, denn das sind wiederum die Leute, zu denen dann die Nachfolgenden und denken so, oh, wer ist denn das? Ach, das ist der und der. Also du hast so diese Vorbildfunktion, die du nicht verlieren darfst. Super, super wichtig. Scheint aber irgendwie nicht so ganz so dolle zu passieren, denn eine der Gründe, warum, also sagt die Studie, es gibt mehrere Gründe, Covid wird immer natürlich, klar, wird immer angewendet, aber ein verändertes Freizeitverhalten, das ist das, was du wahrscheinlich meinst mit, es gibt neue Ablenkungs-,
neue Impulse.
Mhm. Ne, jeder will Influencer werden und nicht mal irgendwie sich engagieren. Nummer eins, ein Wandel an Wertvorstellung, also Vereine werden jetzt irgendwie so ein bisschen mehr als Dienstleister angesehen, eine ganz andere Wertvorstellung, also was eigentlich Verein ist. Da habe ich mich gefragt, das musste mir eigentlich niemand erklären, was ein Verein ist und was die Arbeit ausmacht, aber es scheint irgendwie da sich was zu ändern.
Woher kommt? Dass ein Verein eher so eine Plattform ist, die individuellen Qualitäten zu erkennen und sie so weiterzuentwickeln, dass ich vielleicht idealerweise mal zum Profi werde oder
dieses,
auf die Bühne kommen
genau
kann,
dieses,
wenn ich beim Schauspielhaus war.
Aber oder das ist doch komplett konterkariert, was eigentlich Engagement eigentlich sein soll. Also nicht eine Organisation, nicht ein Verein ist dafür da, damit es dir irgendwie, damit du Vorteile dann daraus ziehst, sondern es ist eher, du gibst was rein und wenn das, was du reingibst, in irgendeiner Form dazu beiträgt, dass es einer großen Masse irgendwie zugute kommt, da so wird doch ein Schuh draus.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es für viele junge Menschen zu weit weg ist, diese Art von Erfahrung vielleicht schon mal erlebt zu haben und das als etwas Positives zu bewerten. Du hast ja gerade gesagt, Wertekanon ist so ein bisschen so ein Kriterium,
ja,
was in der Studie eingeflossen ist. Ich glaube, diese Früherfahrung braucht es erstmal. Ich glaube, deswegen sieht es so schwer aus ums Ehrenamt, weil ich glaube, wenn das schon am Abebben ist, dann gibt es ganz wenige positive Erfahrungen, um die Leute wieder zurückzuholen. Denn von 0 auf 1, ja, also von der Couch, vom Online-Gaming hin zu zum Sportverein oder hin zu einer Bildungsinitiative, wo du dich vielleicht doch ehrenamtlich engagieren kannst oder rein in die, wenn man dann noch weitergeht, in die Kirchen oder ins Schauspiel oder richtig, sonst wohin. Das sind, glaube ich, sehr lange Wege, wo die Anreize für junge Menschen gar nicht klar sind, die gar nicht wissen, dass es das gibt, wie sich das anfühlt und dass das was Positives für ihr Leben sein kann, obwohl es keinen Dollar bringt.
Okay.
Das ist, glaube ich, ganz verarbeitet.
Das heißt, der Mehrwert, der durch soziale Medien quasi ausgeschüttet wird oder konsumiert wird, wird immer höher angesehen als sozusagen die eigene, das eigene Erlebte.
Ja. Okay. Und das ist so ein bisschen die Kernfrage, ja, wie ticken ehrenamtliche Menschen? Wie ticken Menschen, die sagen, ich habe Bock auf was? Ich mache das gerne. Ich weiß schon, dass das an sich schon was Schönes ist für mich und ich glaube auch daran, dass das einen größeren Zweck haben kann und dass es einen größeren Zusammenhang gibt und ich vielleicht auch noch darauf aufmerksam machen will, was es sonst noch für Dinge gesellschaftlich gibt, die auch noch weiterentwickelt oder dem geholfen werden soll. Dann haben wir nämlich heute in der Sendung jemanden zu Gast, der das im sehr großen Rahmen in letzter Zeit häufiger schon gemacht hat, nämlich Chris Kurzner, steht jetzt ja schon draußen, ich kann ihn schon sehen durch die kleine Studioscheibe, ich wink schon mal, ja, er winkt zurück, okay, er hat registriert, dass es jetzt losgeht. Wir wollen Chris gern einladen und wollen in der zweiten Sendungshälfte von Störung hat Vorrang Nummer 17 darüber reden, was er für eine besondere Geschichte in sein Leben etablieren konnte und was das vielleicht mit Ehrenamt zu tun hat, vielleicht hat er ein paar Antworten für uns. Bevor wir das machen, gehen wir noch in eine kurze,
aber knackige
Musikpause, nämlich spielt am 14. Dezember in der Korte im Norden Erfurts die Band Umshed aus Berlin. Und dazu wollen wir den Track hören Hot Hot Cold Cold von Umshed. Bis gleich.
Heiß, kalt, kalt. Schöner Beat, kann ich mir gut vorstellen, übrigens in der Sauna im Entspannungsraum, dieses Lied. Danke für diesen tollen Song.
Umshed spielt in der Quarter am 14. Dezember. Es gibt noch Tickets. Ich glaube, das ist auch so ein Laden, weil wir gerade bei Ehrenamt waren, den man noch ein bisschen pushen kann. So viel ist im Programm nicht gewesen, glaube ich, in diesem Jahr. Und ich kriege auch immer nur mit, das was ist, wenn ich voll dahinter bleibe. Also irgendwie sicher keine richtige Werbung. Also Umshed, geile Band aus Berlin, 14. Dezember in der Quarter. Besorgt euch Tickets. Schön, dass er endlich da ist. Endlich haben wir einen Gesprächsgast, der auch Sinn macht. Wir müssen uns nicht hier gegenseitig befeuern. Ja, endlich haben wir mal eine Projektionsfläche.
Yes, ich
freue
mich.
Chris Kussner ist bei uns. Hallo Chris.
Hi.
Moin. Du alter, auch Radio, Ex-Radio-Kollege. Du warst ja sozusagen vor unserer Zeit bei Radio Frei.
Ja, in einem Land vor eurer aktiv. Zeit war ich hier aktiv. Genau.
Wir gucken in die Gesicht, in das Gesicht, was sozusagen uns noch bevorsteht.
Ja.
Du bist richtig. Die Zukunft.
Rosige Zukunft, muss ich sagen. Also wenn es so aussieht, dann habe ich keine Eile.
Ich nehme das Kompliment gerne an. Dankeschön.
Schön, schön. Du bist aber mittlerweile eben nicht mehr im Radio-Gewusel unterwegs, sondern auf der Strecke in der Real World. dort. Du bist Radreisender, kann man vielleicht irgendwie im ganz allgemein sagen, obwohl es nicht sonderlich um die Reise geht, sondern eher um die Strecke. Du warst ganz konkret in diesem Jahr auf Langstrecke unterwegs, nämlich von London nach Brindisi.
Ja, nicht ganz.
Nicht ganz?
Nicht ganz. Also ich bin nicht London, das Island habe ich mir ein bisschen gespart, sondern ich bin in Calais gestartet, also der Punkt, wo man nach Dover übersetzen kann.
Da, wo die Fähre ankommt.
Genau. Mhm. Weil mir war es so, aus Aspekt der Nachhaltigkeit ein bisschen sinnbefreit, rüber mit der Fähre zu fahren, um dann 80 Kilometer zu fahren, um 80 Kilometer zurückzufahren und dann wieder die Fähre zu nehmen. Mhm. Und es waren zum Schluss trotzdem fast 3000 Kilometer.
3000 Kilometer auf dem Fahrrad. Was das bedeutet, sich erstmal mental und auch körperlich darauf vorzubereiten und was das dann auf der Strecke auch mit einem Menschen, der du ja bist, auch macht, das wollen wir gleich besprechen. Und wer sich vielleicht vor den Empfangsgeräten noch fragt, wer ist denn dieser Chris? Ich habe den mit seinem Mund ein paar Mal an der Straße gesehen.
Mit seinem Mund?
Ich glaube, der war mal für den Stadtrat am Kandidieren. Der macht ganz viele Sachen. Ich glaube, ich habe den auch im Café Füchsen damals mal gesehen. Dann liefen immer Filme. Wer also vielleicht Chris dann doch noch nicht gesehen hat, was mich überraschen würde, der hört jetzt mal ganz kurz zu, denn es gibt noch einen kleinen Anspieler für unseren Gast, Chris Kutzner.
Lieber Christopher Kutzner, lang ist es her, dass du mir erklärt hast, wie man Kaffee durch ein Sieb mit Anis, Nelken und Pfeffer gießt und warum das Ganze dann Alhambra heißen muss. Und auch, dass du die seichten Kaffeeabende an der Krämerbrücke mit ausgewähltem Kinoprogramm aufzupeppen wusstest. Liefen da damals eigentlich ausschließlich Marvel-Movies? War doch so, oder? Seitdem rutscht Chris jedenfalls sowohl ins Raster der stadtpolitischen Klientel, als auch in vielerlei Veranstaltungen rund ums Rad. Longboard, Skatebird und Fahrrad. Snakebird, Rollschuhe und Cityroller. Wirklich alles dabei. Na gut, die letzten drei waren erfunden. Aber fahren kann Herr Kutzner wirklich alles. Ich schwöre. Seit gewisser Zeit ist er nun mit der Initiative Do It Now unterwegs und hat in diesem Jahr eine weitere seiner wilden Langstrecken hinter sich gebracht. Was ein solcher Event Ehrenamtlicher alles braucht, damit es auch klappt und warum er das alles in Zeiten der Startup-Businesse und des Social Entrepreneurships weiterhin ausschließlich für den guten Zweck macht. Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Aber fragen können wir ihn ja trotzdem einmal. Applaus und herzlich willkommen bei Störung hat Vorrang Nummer 17, Christopher Fundraiser Kutzner.
Christopher Fundraiser Kutzner ist bei uns. Schön, dass du da bist.
Ich muss ja ehrlich sagen, da hat jemand richtig krass seine Hausaufgaben gemacht, also richtig gut recherchiert alles.
In der Recherche und in der persönlichen Erinnerung bin ich natürlich nochmal zurückgereist und habe mich zurückerinnert, wo wir uns eigentlich herkennen. Ich habe es im Laufe der Sendung schon gesagt, wir haben zusammen am Café gearbeitet. Du hast mir, wie man im Einspieler hören konnte, erklärt, wie man den Café Alhambra unter anderem zubereitet, den es glaube ich immer noch gibt. Sorry for the language, also die junge Frau Irina wird sie in dieser Freeware genannt. Irina aus Österreich, die das aufgesprochen hat. She butchered my language. Englisch ist nicht so ihr Ding, aber wir haben mitbekommen, dass du, glaube ich, in der Rollrunde aktiv warst. Ja, du hast länger eine Initiative mitbetreut, die Mobilität auf Rädern supportet. Und die Stadt bekannt war dafür, dass da auch viele privat teilnehmen durften und zu einer Community wurden, kann man das so
nennen? Naja, wir hatten einmal im Jahr so eine Art Straßenfest gemacht, kann man sagen. Also wir hatten das Launtor gesperrt, immer direkt oben, wo es anfängt, bis fast runter zum Domplatz, beziehungsweise wo es zur Maximilian-Welt-Straße geht. Und da hatten wir dann auch mit anderen Vereinen zusammen gemacht und das war echt krass. Also da kamen auch super viele Menschen. Und meistens war die Straße komplett voll, also von vorne bis hinten.
Und bei der Rollrunde konnte man das Lauentor runter zum Domplatz runterdonnern mit einem Fahrwerk seiner Wahl. Kann man das so ungefähr so sagen?
Ja, genau.
Gibt's aber nicht mehr?
Die Rollrunde an sich gibt's nicht mehr, richtig.
Aber das Lauentor noch. Wie?
Das Lauentor.
Das Lauentor gibt's noch. Also wer sagt, ich brauche die Rollrunde nicht, um mit meinem Cityroller da runter zu düsen, der kann es natürlich immer noch machen. Aber das ist sozusagen schon mal eine Initiative gewesen, wo du dich in der Vergangenheit engagiert hast, die es aber nicht mehr gibt. Wie war denn sozusagen jetzt der Übergang von Rollrunde zu dem, was du jetzt in diesem Jahr ganz, ganz groß gemacht hast?
Das große Problem bei mir war, dass ich ja auch älter werde und irgendwann hat sich mein Rücken gemeldet und meinte dann so, naja, das kannst du halt einfach nicht mehr machen. Und da ich natürlich auch Leute kenne, die älter sind als ich, gibt's auch, haben dann gemeint, nee, ja, mach doch hier Fahrradfahren. Das ist so richtig schön rückenschonender Sport. Da kannst du dich auslassen und ja, das hat's halt gebracht. Also das war dann relativ schnell dann auch der Übergang aufs Rad und dann dachte ich so, ja gut, jetzt fährst du halt Fahrrad.
Und es sind natürlich nicht sofort from the scratch die 3000 Kilometer nach Brindisi gewesen, sondern du hast dich dann erstmal, glaube ich, so ein bisschen mit Ausfahrten beschäftigt. Hast sowieso erstmal geguckt, wer hat da Bock drauf und wie lässt sich gemeinsames Fahrradfahren vielleicht in und um Erfurt grundsätzlich erstmal organisieren?
Jein. Also die erste Tour war 2020. Also ich muss dazu sagen, ich habe Ende 2019 angefangen, so richtig mit Fahrradfahren. Hatte mir da schon in den Kopf gesetzt, dass du im nächsten Jahr, also im September 2020, einfach so eine riesengroße Tour machst als Charity-Tour. Warum auch immer. Also ich wollte irgendwo mein körperliches Limit relativ schnell feststellen und somit ist auch der Name entstanden, Do It Now, weil ich da die Donau abgefahren bin und da kam so eine Freundin um die Ecke und meinte so, hey, wie wär's denn mit Do It Now? Ich so, hä? Do It was? Ich so, naja, wie Donau, bloß ein It dazwischen. Ich so, okay, cool, machen wir. Und dann kam so nach und nach kam die Idee auch, mit anderen Zusammenfahrer zu fahren, weil ich habe mal so überlegt, was gibt es in Erfurt? Gibt es da Gruppen, mit denen man sich treffen kann? Waren meistens so Profigruppen, wo die halt echt schnell gefahren sind, wo ich dachte, okay, wenn du da mitfährst, stoppst du nach 5 Minuten. Also gut, wenn du was ändern möchtest, dann nimmst du selber die Hand und hab dann mal gesagt, ey, wie wär's denn, wenn wir so Social Rides anbieten? Und dann kamen meine Mitbewohnerin dazu und habe sie gefragt, sag mal, hast du Bock, dass wir das so ein bisschen im Wechsel machen? Also einmal mixt und dann Flinter im wöchentlichen Wechsel, damit ich halt auch selber nicht so einen Riesenstress damit habe. Und dass halt auch das Angebot für Frauen auch einfach gibt oder beziehungsweise Flinterpersonen.
Ich habe es noch nicht angekündigt, aber die Fahrradklinge ist schon installiert. Wir hatten letzte Woche ein ganz kurzes Vorgespräch, wo wir uns schon mal so auf eine ganz grobe Struktur für die Sendung geeinigt haben. Und da ist schon das ein oder andere Fachwort gefallen. Denn macht euch warm an euren Sesseln oder wo auch immer ihr gerade Platz findet vor den Empfangsgeräten, denn es wird gleich ein bisschen nerdig. Denn ich werde dann Sven und Chris auch so ein bisschen loslassen, weil sie dann noch eher im Fahrradsport zu Hause sind und werde hin und wieder mal diese kleine Klingel hier.
Nee, warte mal.
Die nicht richtig funktioniert. Nee, Sven hat sie vor der Sendung.
Einfach so festhalten und dann.
Achso, dann geh mal her.
So, mach das nochmal.
Dann wenn dieser Sound erklingt, ja, dann habe ich als Laie, der nicht aus dem Fahrradsport kommt, oder generell vielleicht auch grundsätzlich mal eine Frage hat zu dem einen oder anderen Begriff, werde ich das kleine Klingeln mal läuten lassen und dann euch fragen, was ich hinter diesen.
Machst du auch eine Strichliste, wie oft du die Klingel benutzt dann?
Mach ich dann.
Geil.
Gut. Mach ich dann. Mal gucken, wie dumm ich bin. In Bezug auf das, was ihr jetzt gleich noch macht, bevor es jetzt hier richtig losgeht und wir mal schauen wollen, was versteckt sich denn hinter der Initiative, die Chris jetzt schon angesprochen hat. Du warst auf der Donau unterwegs. Am Ende ist diese lose Initiative Do It Now entstanden, für die du dieses Jahr auch 3000 Kilometer auf dem Fahrrad warst. Es gab einen Spendenzweck und so weiter. Bevor wir da nochmal ins Detail gehen, darfst du dir aus deiner selbst mir zugeschickten Playlist schon mal einen Track aussuchen für die erste kleine
Musikpause. Dann würde ich gleich mit Rat-A-Tat anfangen wollen, wenn das okay ist für euch. Also den müssen wir nicht auch komplett spielen, weil der ist relativ lang.
Rat-A-Tat?
Ja.
Haben wir nicht.
Gut.
warte, wie heißt der Song?
Ja, du hast mir Enter Shikari geschickt.
Ja.
Kid Cudi.
Also das ist der,
und,
der von Reddit hat, der ist zusammen mit Kid Cudi gemacht.
Pursuit of Happiness.
Ja, genau.
Ach,
Pursuit
da.
Of Gott sei Dank.
Da, natürlich.
Oh, ich mach gleich mal meine Jacke auf hier. Hallo.
Ich sag's
mal.
Hab dich jetzt erschrocken?
Ja. Ich kündige es nochmal in bester KI-Stimme an.
Okay.
Pursuit of Happiness Extended Stief Akui Remix. Viel Spaß damit.
Bis gleich.
take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it.
Ihr lieben Leute, was ein Beat. Hier geht's ab. Warte mal, ich zieh nochmal hoch.
Hier war live dabei. Auf der Freifläche von Radio Frei.
Sven butchers the music.
Aber wirklich, aber nicht schlecht. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wie Chris mit seinem 20-Kilo-Fahrrad da in Wiegetritt jetzt die Berge hochgeht und quasi immer schön links, rechts. Ist das Musik, Chris? Du hast das, glaube ich, gerade gesagt, die dich die Berge hochgebracht hat. Hast du Musik, die dich vorantreibt, während du fährst?
Ja. Also als ich in der Schweiz war dieses Jahr, habe ich mir extra in einem Wi-Fi-Hotspot eine Playlist bei Spotify runtergeladen und das war Ratatat, weil ich, das kenne ich noch von früher. Ja, man ist ja schon älter, man darf jetzt auch früher sagen. Das ist halt so eine Musik, die ist so, die geht halt so ganz gerade nach vorne die ganze Zeit und macht jetzt nichts Hektisches dazwischen, dass du weißt, okay, du kannst dich jetzt drauf einlassen und fährst halt einfach steady hoch. Und steady war einfach das Wort, was ich bei dieser Tour dieses Jahr einfach komplett immer genutzt habe.
Du hast, wenn ich hier auf Google Maps drauf gucke, auf der Tour einiges an Kilometer abgerissen und hast auch einige Länder durchfahren. Also du hast gesagt, du bist in Frankreich gestartet, Belgien, dann Deutschland, dann runter über... Du hast
Luxemburg vergessen.
Luxemburg habe ich vergessen, ja, stimmt. Er ist so klein, das vergisst man oft.
War auch schnell. Ja, waren keine 24 Stunden.
Ah, okay, also bist du unten über Lüttich gefahren. Ah, okay, dann irgendwie über die Schweiz oder Österreich.
Schweiz,
genau. Schweiz, dann bist du...
Mailand.
Mailand, okay. Okay, hast du Pässe ausgelassen oder hast du mitgenommen?
Ich habe einen Pass mitgenommen.
Okay.
Und ich war so froh, dass es dieser Pass war. Das war der Gotthard-Pass.
Pass, Reisepass oder was? Oh. Welcher Pass? Ich mache wirklich jeden Begriff, der irgendwas.
Okay. Herzlich willkommen.
Ich will wieder mitreden.
Genau.
Ich mache nicht umsonst eine Radiosendung. Hm. Was für ein Pass?
Ein Fahrradpass. Also du musst ja einen Fahrradpass machen. Wenn du auf große Reise gehst, musst du dir vorerst mal die Erlaubnis holen.
Wie so ein LKW-Führerschein.
Genau.
Ja. Bohrmaschinenführerschein.
Genau. Und jetzt real, einfach nur ein Pass ist so eine Straße über den Berg.
Achso, okay.
Einmal oben über den Gipfel und es gibt sozusagen so eine heimliche Leidenschaft von Fahrradfahrern, dass sie Pässe sammeln. Ich kenne einige davon. Da ist sozusagen das Abfahren des Passes ist quasi ein Ziel und das, wie andere Leute irgendwie Briefmarken sammeln, sammeln andere Leute Pässe. Und obwohl man sich das nicht vorstellen kann, Chris, aber das Hochfahren kann dazu führen, dass man sich in irgendeine Art von Zustand begibt, der ähnlich so meditativ, rauschartig beschrieben wird, wenn man dann oben den Gipfel erreicht hat. Ne?
Das stimmt. Ja. Also ich bin oben angekommen und habe geheult, um das jetzt mal einfach mal so auszudrücken. Also das war aber irgendwie 2 Tage vorher, habe ich mich so verrückt gemacht, weil Höhenmeter und ich, wir sind nicht so die besten Freunde und ich dachte, okay, du fährst doch, du stirbst, du hast Gepäck dabei und siehst halt so im Durchschnitt so 8% auf 14 Kilometer, das waren insgesamt 2200 Höhenmeter an dem Tag. Und ich dachte mir so, das schaffst du niemals, du brichst ab zwischendurch und dann kam ich auf einmal komplett entspannt da oben an. Und da ist alles von mir gefallen und es war so ein unglaublich grandioser Moment und ich kann es immer noch nicht so richtig in die Worte fassen, warum ich da ausgelaufen bin aus den Augen.
Ja, ich kann es mir vorstellen, habe aber sofort eine technische Frage, was für eine Kassette fährst du, 1134 oder größer oder vorne ein- oder zweifach?
Vorne einfach,
ja.
Und hinten 10 auf 44.
Videokassette oder wer? Videokassette kenne ich, VHS, sagt man auch. Mhm. Dann gibt es noch die kleineren, wo nur Musik drauf war, wo man nichts angucken konnte. Gibt es auch noch.
Genau.
Ja. Eine Kassette Aber die ist bei euch nicht dabei.
Eine Kassette beim Fahrrad ist was anderes. Wenn du hinten bei dir ans Hinterrad guckst, an deinem schwarzen Diamant, da siehst du ja, dass da die Kette über einen Ritzel läuft.
Ja.
Das ist sozusagen, du hast ein Ritzel. Eine Kassette ist, wenn mehrere Ritzel in unterschiedlichen Größen zusammengesteckt sind, dann spricht man von einer Kassette.
Eine Ritzel. Das ist da, wo man die Kette so ein bisschen springen lassen kann.
Ja? Da, wo man die Kette bewegt. Wenn man sagt hopp, dann springt die Kette.
Okay.
Genau.
Ja. Okay.
Das ist
man
die,
kann es auch Ritzelpaket nennen.
Oder Ritzelpaket, genau.
Ritzelpaket.
Okay. Und du fährst 1140, hast du gesagt. Das ist dann sozusagen die Anzahl der Zähne. Das kleinste hat 11 Zähne, das größte hat 40 Zähne.
44,
glaube ich. Ah, okay. Ja. Gut. Und damit hat man dann sozusagen, und vorne wahrscheinlich?
42.
Okay, dann, und dann hast du eine 1:1 Übersetzung.
Nee, eine Untersetzung. Ja, ich habe ja 44 hinten. Aber ich habe 12 Gänge.
Okay, und damit bist du alles hochge...
Ja.
Okay.
Und ich war, glaube ich, noch nicht mal bei dem Pass auf jeden Fall nicht mehr auf dem kleinsten Gang.
Okay. Was ist die bevorzugte Gruppe deiner Wahl?
SRAM.
Aha, okay.
SRAM Force.
Ah, eine Force, okay.
ATX.
Aber ATX.
Ja.
Also
elektrisch.
Zweite Fachfrage, wie machst du es mit dem Laden des Akkus?
Ich hatte einen Ersatzakku dabei.
Okay.
In den 3 Wochen, in denen ich unterwegs war, habe ich 2-mal den Akku getauscht und 1-mal geladen. Also es hat komplett gereicht.
Stark.
Nein, es ist kein E-Bike, weil jetzt die Frage
kommt. Was ist Akku? Habt ihr Gameboy gespielt oder was?
Oh, jetzt kommen wir in den Bereich der Ingenieurskunst, Fahrradbau, Deluxe. Also wir waren...
Taschenlampe.
Genau. Willst du sagen, Chris?
Also es gibt ja bei deiner Schaltung, ne, an deinem, was hat er, ein schwarzes Diamantfahrrad?
Genau.
Ne? Da hast du ja so einen Griff vorne und einen Hebel, wo du schiebst und meistens ist das connected von vorne nach hinten über einen Bautenzug. Also du ziehst eine gewisse Einheit nach oben, dass die sich die Gänge verstellen. Und jetzt seit ein paar Jahren, gibt es das halt auch als Taster. Und dann ist das elektrisch. Da hast du hinten an dem Schaltwerk hast du einen Akku und einen Empfänger und der macht dann über deinen Knopfdruck vorne, stellt er die Gänge zu.
Genau. Und das geht ein bisschen reibungsloser, könnte ich mir als Laie vorstellen. Also es gibt keinen Verschleiß, aber es gibt kein Material, was ich abnutzen kann.
Es gibt weniger Verschleiß, richtig. Und das Coole daran ist, man kann die Schaltung relativ schnell nachstellen. Ich habe auch selber die Schaltung eingestellt, ich habe das noch nie so schnell gemacht. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn ich dann immer höre, dieses Ratatatata, Ratatatata, und denkst, oh, du hast doch den Bautenzug gerade erst nachgestellt. Ja, und wir hatten das mal in Marokko, da hast du auch bei dem Bautenzug ja eine gewisse Längenausdehnung über Hitze. Und der Bautenzug hat so viel nachgegeben, dass meine Mitbewohnerin nicht mehr vorne aufs große Ritzel schalten konnte. Also musstest du da auch nochmal nachstellen. Und das hast du halt bei elektrisch nicht, weil du sagst, fahr diesen Punkt an, der fährt den Punkt an und fertig.
Schön auch festzustellen, dass Sven direkt sozusagen in die technischen Fragen hineingegangen ist. Ja, das ist natürlich für mich von Vorteil, weil ich dann hier meiner Klingelsucht nachgehen kann. Aber es gab ja schon ein emotionales Highlight, was uns Chris hier serviert hatte. Also wir sind quasi örtlich... bei diesem Anstieg von 2200 Höhenmetern an einem Tag, wo es sozusagen zu einem emotionalen Höhepunkt kam, befinden wir uns in der Schweiz, hast du gesagt, ne?
Genau.
Um sozusagen ein bisschen auf der Etappe zu bleiben. Und dann ging es weiter.
Ich gucke hier gerade, also laut Plan wärst du dann irgendwie über Bologna, San Marino an der Adria quasi bis runter zum Stiefel.
Ist das so? Über Como bin ich rübergefahren.
Ah, über Como, okay.
Ja.
Und dann aber die ganze Zeit die Adriaküste runter?
Nein, dann auch nicht. Also ich bin dann, wie gesagt, über Mailand und dann weiter südlich, dann über eine Bergkette, die mir fremd ist und dann nach Massa.
Ach, nach Massa. Übrigens, Fanfreundschaft mit unserem geliebten FC Rot-Weiß Erfurt.
Witzigerweise war dann irgendwo in der Toskana, war dann auch die Partnerstadt von Apolda, wo ich ursprünglich herkam.
Ach, du kommst aus Apolda?
Ich komme aus Apolda.
Ah. Also,
man muss es leider so sagen. Man hört es zum Glück nicht mehr, aber ich komme daher.
Ach nö, ich finde es...
Nee, hört man schon noch.
Danke.
Bratwurst, Bier und Wolle, wir kommen aus Apolda.
Das war so ein... Darf man auch Wörter benutzen, die jetzt...
Passern das raus hinten.
Okay, gut. Also da war so ein scheiß Anstieg. Mhm. Also der war, Belgien war schon schlimm, ne? Du fährst da kleine Hügel hoch, dann fährst du runter, 90 Grad Kurve, um dann wieder den nächsten Hügel hochzufahren. Und in Toskana war das noch viel schlimmer, weil du bist einen Hügel hochgefahren, auf einem Plateau nochmal einen Hügel hochgefahren, um dann hinten ganz schnell wieder runterzufahren, um die nächste Stufe wieder hochzufahren. Und das war so ein Tag, wo ich mental im Kopf einfach komplett gestorben bin. Es waren 40 Grad im Schatten, du hattest keinen Schatten, weil es war ja viel zu warm im Schatten, fährst halt in der Sonne. Und ich war so ein bisschen schon sehr ausgebrannt an dem Tag und dann fährst du da hoch und dann auf einmal liest du so Apolda und denkst du so, oh.
Auch das noch.
Mann.
Ja. Hast du bei deiner Planung mit Komoot wahrscheinlich das mit berücksichtigt? Wolltest du das so fahren oder wonach hast du dich da orientiert?
Ich habe mich an dem Eurovelo 5 orientiert.
Ah, der Eurovelo 5.
Okay. Das sind ja diese... verschiedenen Radwege, Fernwege, okay, kann man ja sagen, quer durch Europa.
Ja.
Und habe mir einen rausgesucht, der so um die 3000 Kilometer hat, dass ich das halt auch in 3 Wochen schaffen kann.
Und du musstest ja auch Gravel fahren, weil du wahrscheinlich auch ein paar Schotterpisten hattest breite Reifen. Was bist du gefahren?
45er.
45er, okay.
Ja.
Tubeless?
Ja, natürlich.
Gab es da Probleme?
Ja.
Welche Art?
Ich habe mir 2 Scherben gleich am Anfang eingefahren.
Okay.
Aber die Dichtmilch hat dann auch nicht geholfen. Ich muss einen Stopfen setzen. Jetzt kann er nämlich richtig fragen.
Ja. Tubeless. Mhm. YouTube.
Genau, also
ist nicht erlaubt.
YouTube ist nicht erlaubt.
Auf YouTube aus.
Man will es gerne manchmal bemühen, weil einem langweilig ist auf der Strecke. Aber Tubeless bedeutet, wenn Fahrer tubeless sind, kein YouTube.
Richtig.
Genau. Besser hätte ich es jetzt nicht erklären können.
Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ihr lieben Mäuse, es macht wirklich Spaß. Es war wirklich Spaß, hier so im Background ein bisschen Schabernack zu betreiben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich würde es gerne auch wieder so ein bisschen in Richtung Mentales auch wieder laufen lassen. Ja, also Technik ist auf jeden Fall schön, aber ich würde natürlich auch gerne mal wissen, was geht in einem Menschen vor, wenn er diese körperlichen und auch mentalen Anstrengungen durchleben muss. Bevor wir das und weiteres bei Störung hat Vorrang besprechen, gehen wir mit unserem Stargast Fritz Kutzner aus Apolda. Das möchte ich nochmal sagen.
Sehr wichtig. Muss man jetzt immer wiederholen.
Genau. Gehen wir nochmal in eine Musikpause. Diesmal musst du den Titel oder den Interpreten sagen. Sonst brauchchst du, wenn zu lange. So. Was mich stört.
Use Somebody.
Na klar. Ja, hey, hier. Hallo.
Ganz einfach.
Ganz einfach. The Kings.
Kings of Leon.
The Kings von Leon.
Bis gleich. Somebody
Kings of Leon, You Somebody, hört oder hat gehört Chris Kurzner auf seiner Reise nach Brindisi. Und du hast gerade in der Musikpause gesagt, du hättest auch gerne mal jemanden gehabt in manchen Momenten, wo du alleine unterwegs warst, weil die meiste Strecke warst du ja solo unterwegs. Mhm. Und gibt aber auch mal auch so emotionale Hänger, wo man dann irgendwie denkt, so, wenn jetzt mal jemand von hinten so leicht die Hand an den Unterrücken und so sich so schubbt, ne, das wär's gewesen.
Na, das eher nicht, sondern eher mentaler Support. Ja, also ich sag mal so, wenn du 3 Wochen oder ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ganz alleine 3 Wochen unterwegs gewesen seid und auch währenddessen nicht wirklich so viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt habt, irgendwann sitzt du dann schon wieder an einem Abend alleine da, du beobachtest alle anderen, die in Familie da sitzen oder in Partner mit ihren Partnerinnen, und du sitzt halt wieder mit deiner Pizza, deinem Bier oder deinem Wein, sitzt du da und denkst dir so, irgendwie fühle ich mich gerade einsam und irgendwie kann ich das auch jetzt nicht wirklich in Worte fassen, was mir genau fehlt. Das ist mir danach erst aufgefallen. Klar habe ich auch mit Leuten telefoniert, aber allein dieser Moment, dass dir jemand in die Augen guckt, ne, und merkt, irgendwas ist mit dir und dann einfach auf die Schulter fasst und fragt dann so, sag mal, was ist denn los? Das hat komplett gefehlt. Also das ist das, was mir bewusst geworden ist dann, dass ich das irgendwie gebraucht habe oder mich danach gesehnt habe eher.
Und was waren dann so Coping Strategies? Also man stellt sich ja mal vor, du warst sicherlich häufiger mal in diesen Situationen. Wie geht man denn damit um? Also außer vielleicht ganz einfach irgendwie auf die Leute zuzugehen, aber wahrscheinlich ohne Italienisch oder wo du sonst noch so gewesen bist, wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also wie geht man damit um, dass es hin und wieder mal Situationen gibt, wo man vielleicht einsam oder in anderen emotionalen Situationen ist, aus denen man vielleicht nicht mehr rauskommt?
Das Gute war, ich habe... Also heutzutage ist es ja relativ easy, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Ne? Du kannst über WhatsApp schreiben, du kannst Leute anrufen sofort. Also du bist ja eigentlich, kannst ja ganz weit weg sein und halt doch nicht. Und ich fand es schön, eine Freundin hat die ganze Zeit mit mir immer nebenbei getextet und auch habe ich mich mal ein bisschen ausgekotzt. Eine andere Freundin hat auch mal angerufen, hat gefragt, ja, wie läuft's denn und so weiter. Also auch dieses mit anderen Menschen in Kontakt stehen fand ich schön. Und das, was auch geil war, oder was auf jeder Tour immer geil ist, wenn du so Support über Instagram bekommst. Also so wirklich fremde Menschen, die du jetzt gar nicht kennst oder nur so teilweise kennst, wie die auf einmal dir Support geben und sagen, hey, dann mach kurz eine Pause, mach weiter, wir drücken dir die Daumen und es ist total krass, was du machst. Das macht was mit einem innerlich, dass man einfach sagt, hey, okay, ich könnte jetzt hier aufgeben und alle wären auch cool damit, aber irgendwie will ich gar nicht aufgeben, weil die Leute finden es cool, was du machst und du weißt ja auch, wofür du es machst. Und vor allen Dingen, dass das Allerbeste ist ja, wenn du dir selber sagst, du machst das für einen guten Zweck. Und weißt, je mehr du fährst, je mehr du und je länger du unterwegs bist, umso mehr Geld kannst du generieren, umso mehr kannst du anderen Leuten auch damit eine Freude machen.
Genau, du warst nämlich nicht freizeitmäßig einfach nur aus Jux und Dallerei unterwegs, denn du hattest auch einen guten Grund, warum du diese Reise machst, ne? Richtig, du hast gesagt, jetzt schon jeder Kilometer hat Geld eingebracht. Kannst du uns kurz darüber erzählen, was genau damit in Verbindung gestanden hat und wann du vor allen Dingen angefangen hast, damit erstmal zu planen? Also man kann ja so eine Sache nicht in einer Woche irgendwie vorplanen. Also was gab es denn eigentlich alles an Vorbereitung, bevor du dich dann auf den Weg gemacht hast?
Also mit Training habe ich Anfang des Jahres angefangen. Also die Tour war Ende August. Und habe, wie gesagt, gleich mit 1. Januar damit angefangen. Ein Kumpel von mir macht mir einen Trainingsplan. Damit konnte ich mich zumindest erstmal körperlich drauf vorbereiten. Dann das ganze Organisatorische. Wir sind aufs Frauenhaus zugegangen, weil wir uns gesagt hatten, wir wollen dieses Jahr das Frauenhaus unterstützen. Dann sind wir erstmal dahin, haben uns vorgestellt, weil es ist erstmal so, da kommen 2 fremde Leute und wollen irgendwie eine Fahrradtour machen für einen guten Zweck. Und dann haben wir auch gesagt, naja, es wäre halt geil, wenn wir nicht einfach sagen, wir machen das fürs Frauenhaus, sondern das so ein bisschen projektgebunden ist. Dann waren die Mitarbeiterinnen vom Frauenhaus auf einmal Feuer und Flamme und das hat man auch gemerkt, das hat auch nochmal richtig Support gegeben, weil die haben sich was überlegt, die wollten eine Ferienfreizeit machen, das allererste Mal in der Geschichte des Frauenhauses. mit betroffenen Frauen und deren Kindern einfach mal so eine Auszeit genießen. Auch komplett mit Yoga-Programm, mit Freibadbesuch und allen drum und dran. Und haben uns dann so ein bisschen auch verständigt mit, ja okay, was braucht man so dafür, also finanziell? Und dann haben sie gesagt, ja 4.000 Euro. Das ist so das Ziel. Das wird das Spendenziel. Und ich finde es immer gut, wenn du auch nach außen hin transparent kommunizieren kannst, okay, ich bin halt mit dem Fahrrad unterwegs, ich mache das und das und wir brauchen 4.000 Euro für dieses Projekt, für das Frauenhaus, damit die eine schöne Zeit haben. Das Spenden, also wie Leute spenden konnten, war auch relativ einfach oder beziehungsweise man nennt es ja niederschwellig. Es gab 21 Tage, an denen gespendet werden konnte. Jeder konnte sich einen Tag raussuchen und hat dann gesagt, hey, ich hätte vielleicht Bock, dich mit 2 Euro zu supporten und ich fahre dann 150 Kilometer, komme dann an dem Tag 300 Euro zusammen. Und so hat sich das aufsummiert und wir haben am Abschluss dann noch eine Soli-Party im Kickerkeller gehabt und es kamen circa 4.200 Euro zusammen insgesamt.
Und woher wussten die Leute, wenn sie spenden wollen, dass es sowas überhaupt gibt? Wie habt ihr die Leute erreicht? Wie habt ihr die Botschaft
geteilt? Über Instagram. Komplett nur über Instagram. Also wir laufen, es gibt da so viele Plattformen, die man bedienen kann. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben alle eine 40-Stunden-Stelle und machen das noch nebenbei, weil wir Bock drauf haben.
Und die 40-Stunden-Stelle liegt nicht bei Do It Now.
Richtig, die liegt bei meinem Arbeitgeber. Ja. Der freut sich auch immer, wenn ich da 40 Stunden da bin. Ich freue mich auch immer am Ende des Monats. Mhm. Und das ganz andere mache ich halt in meiner Freizeit. Und da haben wir uns dann gesagt, hey, wir können versuchen, so viele Plattformen wie möglich zu bedienen oder wir konzentrieren uns auf eins und machen das aber dann noch richtig.
Und als ihr euch für Instagram entschieden habt, das sind also im Grunde die Follower, die ihr, ich denke mal, unter Do It Now schon hattet. Und die dann mitbekommen haben, okay, es gibt wieder eine Tour, es gibt einen Spendenzweck und ich kann eine Summe X anmelden und die wird dann quasi einfach hochgerechnet auf die Kilometer, die du am Tag gefahren bist. Ja. Das heißt, das sind Leute, die zum Do-It-Now-Netzwerk gehört haben, die die spenden konnten.
Es gab auch noch eine Firma, die gespendet hat. Ich weiß nicht, ob man die nennen darf.
Nein, natürlich nicht.
Doch. Okay. Also die heißt CGI. Die sitzen in der Bahnhofstraße. Die sind auch schon seit mehreren Jahren Projektpartner und die haben sehr viel gespendet auch. Also das finde ich auch cool, wenn Firmen halt mitmachen, die sagen, hey, wir haben halt ein bisschen mehr Kontingent und wir können das auch ein bisschen mit supporten. Also würde ich mich auch freuen, wenn sehr andere sich auch noch melden würden.
Und Chris, würdest du sagen, dass dieser Auftrag, der sozusagen so ein bisschen auf deinen Schultern, den du da mitgenommen hast, imaginär, der Auftrag der Tour, hat der dazu geführt, dass du eben nicht abgebrochen hast, dass du eben durch dunkle Momente einfach sozusagen durchgegangen bist? Weil man könnte ja auch sagen, wärst du freizeitmäßig hingefahren und hättest irgendwie keinen Bock mehr gehabt, hättest du sagen können, okay, steige ich in den Zug und fahre wieder zurück. Hat das geholfen? Oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, ich würde einfach gerne mal ganz frei fahren, aber ich habe jetzt hier quasi noch sozusagen so eine angeflanschte Verantwortung mitzutragen, nervt mich, ich muss hier Videos machen, ich muss Fotos machen. Gab es da auch so einen Moment, wo du gesagt hast, den ganzen Kladderadatsch lieber weg und selber nur für mich fahren? Hattest du?
Nee, also ich muss, das kann ich ganz, ganz einfach beantworten, den zweiten Teil nein, den ersten Teil ja. Also mich hat das wirklich so nach vorne gepusht, dass ich einfach weitergefahren wäre. Ich glaube, hätte ich das als Urlaub gemacht, hätte ich dann irgendwann gesagt, ach, fuck it, ich steige jetzt in den Zug, fahr dahin und genieße mein Leben.
Okay. Ja. Und warum gerade dann das Ziel der Stiefel, die Stiefelspitze von Italien? Also warum gerade da?
Das ist dieser, wie gesagt, dieser Euro-Velo. Okay. Genau, der endet da. Und das Witzige ist auch, ich dachte, ihr kennt das ja aus Camino de Santiago, ne? Du kommst dann irgendwo an und kannst dann erstmal sein und da kommst du mitten in der Altstadt an und da ist halt nichts. Ne? Das ist irgendein Hinterhof, da hört er auf und fertig. Und du denkst dir so, ja toll, schön. Mhm. Schön, dass ich hier bin, jetzt kann ich wieder nach Hause fahren.
Also keine Zielflagge, keine
kein Stempel,
Tifosi, kein Tattoo, Community, nix. Keine Dorfbewohner oder Stadtbewohner von Brindisi, die gesagt haben, da ist er endlich.
Leider nein.
Wir möchten ihn beglückwünschen, wir möchten ihn alle sehen, wir möchten ihn drücken, wir möchten Fotos und Unterschriften von ihm haben. Also es gab kein finales Finale, es gibt keine Zielflagge und es gab auch kein Team oder keine Veranstaltung. Kein Rahmen, der sozusagen das Ganze zu einem Abschluss gebracht hat. Wie hat sich das denn eigentlich angefühlt am Ende? Anzukommen, mit dir, in dir, dort anzukommen, aber im Grunde ja
das kein richtiges Finish zu haben. Das Ding ist, ich hatte ja da noch kleine Probleme, weil meine Mitbewohnerin hat mir ein Paket zugeschickt, wo die Fahrradtasche drin ist, dass ich das Fahrrad wieder einpacken kann, und ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Mhm. So, jetzt hatte aber dieser Laden am Sonntag zu und ich bin dann am Sonntag angekommen und bin auch am Sonntag gleich wieder losgefahren. So, und das war dann erstmal Stress im Kopf. Okay, du bist angekommen, du hast ein Video gemacht, du bist jetzt da, die Tour ist fertig, aber du musst jetzt noch schnell zum Decathlon und musst ja noch eine neue Tasche kaufen, die sie aber auch nur online verfügbar hatten. Das heißt, die hätten sie mir bestellen können, wären in 3 Tagen da gewesen. Ich gesagt, das geht nicht. Mein Zug kommt in 3 Stunden. Ja, und habe ich dann zwar noch eine Lösung gefunden, das war dann mega stressig, und dann gab es auf der Rückfahrt auch noch ein paar Probleme. Die wollten mich ab Bologna dann nicht mehr mitnehmen, weil ich habe für dieses Gepäckstück, wo ein Fahrrad drin ist, kein Fahrradticket gehabt. Und die eine Mitarbeiterin hat mich regelrecht rausgeschmissen. Ich musste dann kurz aussteigen, durfte dann wieder einsteigen und habe es dann irgendwo abgestellt. Also es war eigentlich nur konstant Stress, bis ich in Erfurt angekommen bin. Und da war dann im Endeffekt Zielflagge. Das war so schön. Ich kam nach Hause rein. Meine Mitbewohnerin hat einen Kuchen gebacken. Die hatte mir Duschbier besorgt. Also das Geilste ist, wenn du von so einer Tour nach Hause kommst, du gehst in die Dusche und nimmst dir ein Bier mit. Die hat einen Kuchen gebacken. Die hat das Wohnzimmer geschmückt. Und das war im Endeffekt, dann wusste ich auch, okay, du bist jetzt angekommen. Und dann ist auch der Körper schon komplett runtergefahren. So, in Entspannungsmodus.
Ja, das Homecoming hat dann erst in Erfurt stattgefunden.
Genau.
Die ganze Heimreise hat es noch geben müssen.
Ja.
Als altersbilder Football-Member muss ich ja sagen, es hat im Zug auf der Höhe von Bologna nicht geholfen oder hätte nicht geholfen, weiß nicht, ob du sie gefragt hast, dieser Schaffnerin vielleicht davon zu erzählen, was du gerade für Wege hinter dich gelegt hast.
Ihre Aussage war, sie macht die Regeln nicht, sie befolgt sie nur, und sie möchte jetzt hier nicht diskutieren, ist umgedreht und ist gegangen. Also ich hatte gar keine Zeit, da irgendwie zu diskutieren.
Auf Italienisch hat sie
trotz,
das gesagt.
Nein, auf Englisch.
Perfekt Italienisch, Chris.
Ja. Das ist ja gar nicht.
Okay.
Ja,
ich konnte mein Italienisch noch nicht mehr richtig auspacken.
Hätte ich sowieso gefragt, also Kommunikation, wahrscheinlich hast du dir vorher was draufgedrückt, ein bisschen?
Nö.
Einfach
nur so. In komplizierten Momenten habe ich Google Translator genommen.
Ah, okay.
Ansonsten, mein Englisch hat so ein bisschen geholfen, aber das Schöne in Italien ist, wenn du dann so ein bisschen abseits von der Stadt bist, sprechen die ja weder Englisch noch Deutsch, sondern wirklich nur Italienisch. Das ist ja auch verständlich, es geht ja uns in Deutschland ja genauso. Und die sind aber sehr geduldig. Du bist dann im Supermarkt und die zeigen so lange auf das Produkt und nennen das auch, wie es auf Italienisch heißt, bis du es perfekt betonst, und dann gehen sie weiter zum nächsten. Also die eine hat mich regelrecht an die Hand genommen in den Supermarkt und hat mir alles gezeigt, und ich durfte dann aussuchen, was ich nehme und wie viel dazu. Und das war mein Italian Crash Course sozusagen.
Stark. Und dann muss man sich jetzt vorstellen, du fährst 3 Wochen, bist voll im Flow, bist in der Anspannung, kommst da an, den Stress, den du beschrieben hast, dann wieder zurück nach Erfurt. Das ist wirklich ein Wellenbad der Gefühle. Und wir haben jetzt eigentlich noch die eine Frage nicht so richtig, den sind wir noch nicht so auf den Grund gegangen. Warum der ganze Heckmeck eigentlich? Also was sind die Gründe dafür, warum du das machst? Ich habe heute vorher Robert eine Studie vorgelesen zum Thema Ehrenamt und Engagement. Da ging es darum, dass eigentlich ehrenamtliches Engagement auf dem absteigenden Ast ist. Gerade im Sport, viele Vereine verlieren ihre Mitglieder. Interessant übrigens, Umweltorganisationen haben einen Zuwachs. Also vieles verlagert sich von Sportkultur auf Umwelt. Du hast gesagt, du hast eine 40-Stunden-Stelle, du bist gut eingebunden. Ich glaube, langweilig wird dir nicht. Deswegen die Frage, warum eigentlich? Warum tut man sich das eigentlich an? Da muss es ja irgendwie eine gelagerte intrinsische Motivation geben. Über die würden wir gerne noch mit dir nach der nächsten Maus beziehungsweise nach dem nächsten Songtitel reden und sprechen, den du dir jetzt noch wünschen darfst.
Bleibt ja noch das eine Lied übrig, oder?
Es bleibt noch ein Lied. Es müsste irgendwas sein.
Goldfisch.
Der Goldfisch.
Ja.
Naja, dann spielen wir den doch.
Ich war überrascht, dass es kein massives Gekreische gibt, weil ich irgendwie Enter Shikari anders in Erinnerung habe.
Die haben sich auch weiterentwickelt.
Die sind auch älter geworden.
Die sind ja so alt wie ich. Das ist ja das Schöne dran.
Na dann.
Bis gleich, Goldfisch, Enter Shikari.
To believe it? Are you starting to justify your situation? Are you starting to believe it? When people feel powerless, they will rarely resist.
Also hier zu diesem Song kann man einfach nur ballern, ballern, ballern. Und das ist nämlich der Fachbegriff, Robert. Jetzt muss eine Klingel kommen. Was meint der Fahrradfahrer, wenn er meint, wir ballern?
Ich habe mir in der Sendungspause Lowrider noch aufgeschrieben. Das habt ihr euch noch um die Ohren gehauen, als die Musik lief. Und irgendwas mit
Arschrakete.
Arschrakete.
Genau. Das sind alles
Arschrakete, Sachen, Lowrider und
Ballern.
Ballern. Ballern heißt ja wahrscheinlich abreißen, oder? Speed.
Genau.
Yo.
Rein, Kette
das
rechts.
Das ist ja jetzt kein Fachbegriff. Ja, genau. Aber Lowrider und Arschrakete, was ist das denn?
Genau, also Arschrakete bezeichnet eine überdimensionale Satteltasche, die hinten aus dem Sattel rausgeht und dann sieht so ein bisschen aus wie so eine Rakete. Da kann man sehr viele Sachen reinpacken. Ist immer sehr gut beim Bikepacking. Lowrider, das ist sozusagen, da gibt es so einen hydraulischen Knopf und dann macht das Fahrrad so wie bei dem... Nee, das sind die Aufnahmepunkte, also das ist sozusagen Gepäckträger, den du vorne an die Fahrradgabel relativ niedrig machst, low, und da kannst du dann quasi auch noch Taschen dran schrauben. Das ist der Lowrider. Lowrider.
Lowrider. Das waren also die technischen Fragen, die sich während der Musikpause noch ergeben haben, aber wir wollten ja zum Schluss in den letzten knapp 8 Minuten nochmal drüber sprechen. Sven hatte eingangs in der ersten Sendungshälfte nochmal eine Studie bemüht, die so ein bisschen auch bestätigt hat, was unser Gefühl war. Ehrenamt stirbt ein bisschen aus, Vereine, gerade im Sportkultur, brauchen eigentlich Leute, wissen nicht, wie sie an die rankommen. Jetzt haben wir sozusagen mal einen Best Practice Menschen hier sitzen, der das alles geschultert hat, auch in der Vorbereitung selbst, auch in der Organisation einen Spendenzweck zu formulieren und am Ende sehr erfolgreich damit waren. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, Chris, warum das Ganze? Ja?
Oder was?
Oder was?
Ja, das Ding ist, ich habe einfach Bock drauf. Das ist Punkt 1. Also ich kann euch nicht detailliert sagen, was mich jedes Jahr wieder dazu bringt, noch mehr zu machen. Ich habe manchmal einfach eine Idee. Und wir hatten es auch letztens darum, was bemüht einen selber überhaupt Veranstaltungen zu machen oder solche Spenden tun und so weiter. Bei mir ist es, glaube ich, eher so diese, ich habe eine Idee und will wissen, ob das funktioniert. Einfach nur diese Neugierde dahinter, schaffst du das? Kriegst du das umgesetzt? Kriegst du das mit den Leuten umgesetzt? Und was bewirkt das? Geht schon wieder zu weit, darüber denke ich schon gar nicht mehr nach. Und bei solchen Hammertouren ist es dann eigentlich auch noch, was dazu kommt, ist dieses, wo ist dein körperliches Limit? Wo fängst du an abzubrechen? Wo hört dein Körper auf? Wo sagt er hier und nicht weiter? Und das ist auch witzig zu lernen, dass ich diese Schwelle immer weiter nach hinten verschieben kann. Also wenn man bewusst drauf trainiert, kann man das bis keine Ahnung wohin. Also ich habe jetzt keine körperliche Ermüdung so wirklich festgestellt. Ich hatte, wie gesagt, mal eine mentale Ermüdung, wo ich einfach gedacht habe, ey, ich brauche jetzt mal hier Pause. Das ist mir zu viel, das ist mir zu nah, das Überholen, das ist mir zu heiß. Ich brauche mal so ein Gefühl von Urlaub. Und das hat auch funktioniert. Und danach ging es weiter. Also klar, du merkst irgendwann, deine Beine sind leer. Du merkst, dass das funktioniert nicht so wie am ersten Tag, aber du kannst noch weitermachen. Das finde ich halt bemerkenswert. Und der Rest ist dann Bock.
Wie, genau, kannst du Bock noch ein bisschen sezieren? Was ist Bock? Also, warum gerade das Rad? Warum gerade diese Distanz?
Nee, kann ich nicht.
Kannst du nicht?
Kann ich ehrlich gesagt nicht.
Und, das genau ist das Geheimnis von Engagement. Du kannst, das ist in vielen Bereichen eine Blackbox, du kannst es nicht ausdifferenzieren. Es geht einfach nicht. Es ist da oder es ist nicht da.
Ich habe ja versucht, so ein bisschen in der Analyse mich anzunähern und zu sagen, vielleicht braucht es ja für Ehrenamtliche oder für potenzielle Leute, die sich gerne engagieren wollen, irgendeinen Zusammenhang, vielleicht nicht gleich diese 3000 Kilometer auf dem Fahrrad, aber vielleicht ein kleines Engagement, was lokal angelegt ist. Glaube ich ein bisschen daran, dass es da ein positives Beispiel geben muss in der eigenen Lebenswelt, die man mal gesehen hat, wo man mal mit dabei war oder so. Also das kann ja heutzutage gerne über Social Media reinfliegen. Also hast du so ein einschlägiges Erlebnis, wo du zurückblicken kannst und sagst, das war wichtig, damit ich erkannt habe, es gibt diese Art von Veranstaltungen und ich muss da nicht nur teilnehmen, sondern ich kann die auch selber organisieren. Ich kann da auch selber was anstoßen. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es braucht diese Selbsterfahrung.
Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Ich war 2012 im Auslandsjahr in Neuseeland und habe da in einem Kino gearbeitet. Und dann habe ich meinen damaligen Chef mal gefragt, sag mal, was hältst du von den Deutschen? Ne? Weil man kriegt ja immer gesagt, ja, Deutsche sind strebsam, arbeitsam, pünktlich, bla 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 und das ganze Gelüt. Und er guckt mich an und sagt, ihr geht mir übelst auf den Sack. Ey, ihr seid immer nur God am Nölen und Schimpfen und Aufregen und das Einzige, was ihr macht, ist das. Aber ihr ändert nichts. Ihr ändert nichts an eurer Situation. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und er hatte absolut recht. Ich bin ja 2008 nach Erfurt gezogen und jedes Mal hieß es, ach, Erfurt ist so eine langweilige Stadt, kulturell geht gar nichts und habe mich nur aufgeregt. Und dann, als ich wiederkam, dachte ich mir so, halt, stopp, du kannst dich aufregen, dann ist es aber immer wieder das Gleiche und wirklich, es ändert nichts an deiner Situation, außer dass du dich weiter aufregst. Also pack's selber an. Du willst, dass sich was ändert, dann mach's halt auch. Hab Bock drauf. Mach das. Und so kam's auch. Und das, auch was deine These gerade war mit so einem Role Model, sage ich jetzt mal, wir haben das jetzt auch langsam gemerkt. Unsere Social Rides waren dieses Jahr am Stück über den Sommer hin immer ausgebucht. Also wir limitieren das auf Maximum 30 Teilnehmende. Und da haben dann noch so viele Leute geschrieben danach mit, ach, kann man nicht doch noch mitfahren? Und das war wirklich fast wöchentlich so. Und das finde ich einfach auch bemerkenswert, weil dann weißt du auch, okay, du hast ja an irgendeiner Stelle vielleicht doch mal was richtig gemacht. Und Leute erfahren das, haben Bock drauf und wollen auch mitmachen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu aktuellen Vereinsleben, wo das ja eher so gezwungen ist. Da ist eine Trainingseinheit, du musst mitmachen. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du das machen und dafür Geld bezahlen. Und das ist halt bei uns gar nicht. Ne? Die Social Rides sind for free. Du kannst jederzeit kommen, wenn du Bock hast. Du meldest dich ganz niederschwellig an und fertig.
Interessanter Punkt, Chris. Ich lese einen Stichpunkt vor.